Es ist ein Dauerkrisenherd, der Iran, und die Gefahr eines Militärschlags durch die USA, neu entfacht durch einen Drohnenangriff auf saudische Ölfelder, von dem selbst US-Präsident Trump nur vermuten kann, dass der Iran dahinter steckt. Also, es sieht so aus für Donald Trump, aber er weiß es nicht genau. Sorgen mache er sich jedenfalls keine.
We have military power, the likes of which the world has never seen. I'm not concerned at all. I'd like to avoid it.
Er will es also vermeiden, Donald Trump, die Militärpower einzusetzen, die Amerika ohne Zweifel hat, mehr als jede andere Nation in dieser Welt. Doch ist das wirklich beruhigend? Also ein Thema gleich. Wie nah sind wir diesmal an der Eskalation im Mittleren Osten? Und wir reden hierüber. Millionen von sensiblen Patientendaten waren über Jahre ungesichert abrufbar im Internet. Das haben Kollegen vom BR aufgedeckt. Auch das ist gleich Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 17. September 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Locked and loaded seien die USA, das hat Donald Trump getwittert, also gesichert und geladen, etwas freier vielleicht übersetzt, die USA stünden Gewehr bei Fuß für Vergeltung gegen den Iran. Es geht um den Drohnenangriff auf zwei saudische Ölanlagen, zudem haben sich zwar die jemenitischen Houthi-Rebellen bekannt, aber verdächtigt wird, aus vielerlei Gründen, dennoch der Iran. Die Lage ist also mal wieder extrem angespannt, in der Donald Trump jetzt mit dem Säbel rasselt.
Donald Trump ist ganz sicher, nach meiner Einschätzung, jetzt ein schwankender Präsident. Trump denkt ja vor allen Dingen an sich und seine Wiederwahl. Und sein Versprechen an die Bevölkerung ist, ich mache keine Kriege, ich ziehe die Soldaten ab. In Wahrheit zuckt er jetzt zurück und will diesen Krieg nicht, hat aber diesen Druck maximal ausgeübt. Und darum ist er, glaube ich, innerlich in einer sehr schwankenden Verfassung. Die Situation ist vor einer groß angelegten militärischen Eskalation. Man kann auch sagen, sie ist ganz kurz vor Krieg.
Tja, das hat Norbert Röttgen heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk gesagt, CDU-Bundestagsabgeordneter und dort Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses. Gleichen wir das lieber mal ab mit einer Einschätzung aus Washington. ARD-Korrespondent Arthur Landwehr hören wir jetzt schon im Hintergrund in der Leitung. Hallo Arthur.
Ja, grüß dich. Hallo Philipp.
Arthur, wohin siehst du Donald Trump schwanken?
Also er hat geschwankt, das hat man deutlich gesehen. Und das, was auseinanderfällt, ist seine Rhetorik und das, was er dann am Ende tatsächlich tut. Also er hat gestern ganz klar gesagt, sobald sicher ist, dass Iran oder wer auch immer hier der verantwortlich ist für diese Angriffe, dann wird es eine entsprechende Reaktion der Vereinigten Staaten geben. Und jetzt ist er erst einmal Golf spielen gegangen. Mhm. Also ganz so dringend ist es nicht. Jetzt gibt es erste Beweise, weiß ich nicht, aber Hinweise, die wohl aus Saudi-Arabien kommen, dass hier Marschflugkörper mit großer Wahrscheinlichkeit abgeschossen worden sind und das von iranischen Basen. Und die Reaktion aus dem Weißen Haus ist wieder ganz verhalten, also zu sagen, ja, jetzt warten wir mal ab, bis wir das alles ganz sicher sehen. Also was deutlich wird ist, und das hat er ja auch gestern so gesagt, Donald Trump will auf gar keinen Fall einen Krieg. Das ist etwas, was überhaupt nicht für ihn in diese Zeit passt, auch nicht in, vor allen Dingen in seinen Wahlkampf. Dafür gibt es verschiedene Gründe, aber darüber können wir sicher gleich noch reden.
Also etwas die alarmistische Sichtweise eines deutschen Bundestagsabgeordneten?
Naja, also das ist natürlich schon ein Pulverfass. Und da reichen noch ein, zwei andere Sachen und dann bleibt ihm oder bleibt vielleicht auch Saudi-Arabien keine andere Wahl, als sich militärisch zu wehren oder man glaubt, keine andere Wahl zu haben und es dann zu tun. Und dann kann das natürlich sehr schnell losgehen. Insofern ist es schon eine hochbrisante Situation. Aber was deutlich wird, ist, dass der amerikanische Präsident diesen Krieg nicht will. Er will ihn vermeiden, aber er kann natürlich in eine Situation kommen, da geht es nicht mehr anders.
Was sind denn diese martialischen Drohung wert? Du hast gerade schon das W-Wort Wahlkampf gesagt. Ist das Wahlkampfgetöse?
Das ist Wahlkampf auf der einen Seite, nämlich zu sagen, wir sind die Vereinigten Staaten. Wir haben dieses starke Militär. Wir sind auf jeden Fall gesichert. Also wenn wir hier uns entscheiden, keinen Krieg zu führen, dann tun wir es, weil wir uns entscheiden, keinen Krieg zu führen, können, würden wir es. Was aber auf der anderen Seite steht in diesem Wahlkampf ist, sind ja verschiedene Dinge. Das eine ist, er hat versprochen, die Truppen nach Hause zu bringen, aus Afghanistan, aus Irak. Und wenn er dann dasteht und hat sie immer noch in Afghanistan und in Irak und zusätzlich in einem Krieg mit Iran, wäre das ein Bruch seines Wahlkampfversprechens und das ist etwas, was er nicht will. Und das andere ist, dass ein solcher Krieg mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zunächst einmal die Börsen in den Keller jagen würde und die Gefahr einer Rezession noch mal verstärkt würde und sein Wahlkampf und auch die Chancen seiner Wiederwahl hängen mit Sicherheit ganz stark von der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA ab.
Das wissen ja alles die Iraner auch, die sind ja nicht dumm. Und die pieksen jetzt oder die können zumindest pieksen. Wir wissen ja nicht, ob sie wirklich gepiekst haben oder wie muss man das jetzt verstehen?
Ja, die Iraner pieksten. Das wäre, wenn sie jetzt hier verantwortlich sein sollten, nicht das erste Mal. Wir erinnern uns, dass sie eine amerikanische Drohne abgeschossen haben und Donald Trump hatte ja dann gedroht, einen Angriff gegen den Iran zu fliegen und hat das Ganze dann in letzter Sekunde da abgesagt und hat da einen Rückzieher gemacht, einfach mit der Begründung, dass die Kosten vor allen Dingen an Menschenleben viel zu hoch seien, um hier eine abgeschossene Drohne zu rächen. Wir haben gesehen, dass der Iran Schiffe in der Straße von Hormuz angreift und das Ziel ist ganz klar Erdöl. Es geht immer um die Versorgung mit Energie, weil jeder weiß und das wissen auch die Iraner, das ist ein empfindlicher Punkt, auf den reagiert die ganze Welt, nicht nur die USA und nicht nur Saudi-Arabien. Mhm. Und jetzt kommt hier noch was anderes hinzu. Sollte es tatsächlich so sein, dass Iran verantwortlich ist für diese Angriffe, hat man natürlich gesehen, dass Saudi-Arabien allem Anschein nach überhaupt nicht in der Lage ist, gegen solche Angriffe zu wehren. Auch das wird mit Sicherheit die Alarmglocken läuten lassen, nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auch in den USA.
Hat Trump denn überhaupt Handlungsoptionen? Also es wird ja aus allem, was du sagst, schon klar, dass es eine wahnsinnig verzwickte Situation vor allem für ihn ist. Auf der einen Seite kann er eigentlich keinen Militärschlag wollen, weil das würden seine Wähler also nun wirklich nicht gutieren. Auf der anderen Seite kann er irgendwann in eine Situation geraten, in der er gar nicht mehr anders kann.
Nun gibt es ja auf dieser Welt glücklicherweise immer noch eine ganze Reihe von Optionen dazwischen. Zwischen einem richtigen Krieg, in dem geschossen wird und Panzer rollen möglicherweise oder Raketen abgeschossen werden und nichts tun. Also es beginnt immer mit der Diplomatie und da scheint einiges zu passieren. Pompeo ist jetzt nach Saudi-Arabien gereist, da werden Gespräche geführt. Mal sehen, was in der kommenden Woche passiert, wenn die UNO Vollversammlung in New York stattfindet, welche Gespräche da am Rande stattfinden. Andere Dinge, die sein könnten, sind Wirtschaftssanktionen. Auch da ist nicht alles ausgereizt. Bisher hat sich Iran gegen die Sanktionen der Vereinigten Staaten durchaus wehren können, ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber man hat sie ausgehalten. Da kann die Daumenschraube noch weiter angezogen werden. Wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass es Hackerangriffe gegen Einrichtungen im Iran gab, sowohl von israelischer Seite als auch wahrscheinlich von amerikanischer Seite. Industrieanlagen, die damit zerstört worden sind oder beschädigt worden sind, militärische Anlagen, die damit beschädigt worden sind. Also da gibt es eine ganze Reihe an Optionen dazu. Zwischen, bevor man schießen muss. Und ich bin ziemlich sicher, dass das dass diese Karte gezogen wird und nicht nur im Hintergrund, sondern das ein oder andere Mal wird man das dann eben auch öffentlich machen.
Stichwort Schießen. Es gab ja bis letzte Woche einen im Weißen Haus, der unbedingt schießen wollte, kann man glaube ich so sagen. John Bolton, der nationale Sicherheitsberater von Donald Trump, der wollte einen Militärschlag gegen den Iran, war ja auch damals der Befürworter, du hast es angesprochen, bei dem Beinahe-Angriff auf den Iran aus dem Juni. Welche Rolle spielt das, dass der jetzt nicht mehr im Weißen Haus ist?
Da kann man natürlich nur spekulieren, aber ich glaube schon, dass das eine sehr große Rolle spielt. John Bolton war immer jemand, schon früher, der auf militärische Lösungen gedrängt hat. Immer jemand, der amerikanische Waffen sehen wollte, der sehen wollte, dass Cruise Missiles fliegen. Das war schon so, als er für George W. Bush gearbeitet hat. Der Krieg der Vereinigten Staaten gegen Irak, beginnend in 2003, der immer noch nicht wirklich zu Ende ist, geht mit auf John Bolton zurück. Und so jemanden wie ihn, der Druck in diese Richtung macht, an zentraler Stelle im Weißen Haus, spielt schon eine große Rolle. Und dass er nicht mehr da ist, eben auch, dass dieser Druck weg ist und es sicherlich auch dem Präsidenten an der Stelle leichter fällt, nach Lösungen zu suchen und vor allen Dingen nach Lösungen zu verlangen von seinen Mitarbeitern, die nicht militärisch sind.
Mhm. Wer hatten jetzt das Sagen im Weißen Haus, also abgesehen von Donald Trump, der natürlich immer das Sagen hat, aber wer ist einer, der Einfluss noch hat auf Donald Trump?
Na, der einflussreichste ist sicherlich Mike Pompeo, ja. der Außenminister. Und auch der Verteidigungsminister Esther scheint jemand zu sein, der jetzt als Berater herangeholt wird. Man weiß, dass er da ist, aber es war in den vergangenen Wochen eigentlich nicht so richtig in der Öffentlichkeit. Und jetzt in den letzten Tagen war es immer wieder, dass sein Name in Verbindung mit dem Weißen Haus auftauchte. Also er wurde zu Konsultationen ins Weiße Haus geholt. Mit ihm hat sich der Präsident beraten. Also das scheinen die beiden zu sein, die hier eine wichtige Rolle spielen. Natürlich blicken wir nicht in das Innenleben des Weißen Hauses hinein, aber wissen eben auch, dass es einen neuen Sicherheitsberater oder Beraterin nicht gibt.
Okay, das klingt ja jetzt alles zumindest beruhigender als das, was Norbert Röttgen gerade in dem Einspieler gesagt hat. Was ich jetzt immer von Experten höre, ist diese Sorge einer Kettenreaktion. Welches Szenario wäre das, wo man dann wirklich vielleicht Sorgen haben müssen, dass eben genau so eine Kettenreaktion passiert, dass Trump gar nicht mehr anders könnte, als doch eben auf den roten Knopf zu drücken?
Naja, man muss sich einfach mal anschauen, wer sind die großen Player in dieser Region, die eigentlich alle um die Vorherrschaft kämpfen und um ihre eigene Sicherheit. Das eine ist Saudi-Arabien und das andere ist der wirkliche Gegner an der Stelle, der Iran. Die beiden führen schon einen Stellvertreterkrieg im Jemen. Dann kommt Israel mit ins Spiel. In dem Moment, in dem Israel sich möglicherweise von Iran bedroht fühlen sollte, wird Israel eingreifen. Das ist auch in der Vergangenheit passiert, beispielsweise indem Atomanlagen im Iran von israelischen Luftstreitkräften zerstört worden sind. Und jetzt müssen wir uns nur vorstellen, dass eine Bombe von wem auch immer auf Israel fällt, dann beginnt ein solcher Krieg. Es kann sehr, sehr schnell passieren, dass zwischen Saudi-Arabien, das sich wehren will, bei einem weiteren Angriff möglicherweise eine Rakete Richtung Iran geschossen wird. Also das sind alles Szenarien, die man sich vorstellen kann, dass der eine oder andere reagiert und dann andere mit hineingezogen werden. Und andere wären eben in diesem Fall die Vereinigten Staaten, die so etwas wie Bündnistreue zeigen müssten. Deswegen aber sieht man auch ganz deutlich, dass die USA ganz offensichtlich mäßigend auf Saudi-Arabien einwirken. Also die Tatsache, dass Mike Pompeo heute nach Riyadh geflogen ist, deutet nicht darauf hin, dass man sich da abstimmen will, wie man militärisch reagiert, sondern eher in Richtung Mäßigung, nicht zu reagieren, nicht hier Öl in das Feuer zu gießen, im übertragenen Sinne und eigentlich auch im wörtlichen Sinne.
Könnte ja vielleicht sogar sein, dass man, oder ist das nur eine Spinnerei von mir jetzt, dass man möglicherweise am Ende Beweise findet dafür, dass der Iran hinter dem Drohnenangriff steckt, aber man sagt lieber, wir wissen es doch nicht, wir lassen nochmal einen Restzweifel, weil dann können wir ja nichts machen, weil wir können es ja nicht beweisen. Verstehst du?
Genau so klingt es im Moment.
Ja.
Also in anderen Situationen haben wir ja gesehen, wie schnell die Vereinigten Staaten mit einer definitiven Erklärung dessen, was passiert ist, bei der Hand waren. Und das ist jetzt gerade gar nicht der Fall. Also es gibt immer mehr Hinweise, die auch aus Saudi-Arabien geliefert werden offensichtlich, dass Iran verantwortlich sein soll. Und die USA sagen, ja, könnte sein, das nehmen wir jetzt mal zur Kenntnis. Aber das wollen wir doch genauer wissen und da müssen wir noch mal abwarten. Das ist eine Haltung und das ist eine Rhetorik, die wir bisher nur sehr selten gehört haben. Und an dieser Stelle hören wir sie ganz, ganz deutlich. Und es deutet wirklich alles darauf hin, so wie du es gesagt hast. Man lässt einfach diesen Restzweifel, um nicht reagieren zu müssen.
Es ist auf jeden Fall spannend. Vielen Dank, Arthur, für die Einschätzung.
Ja, sehr gern. War mir ein Vergnügen.
Ja, mir auch. Hochsensible medizinische Daten von Millionen von Patienten ungesichert abrufbar im Internet, zum Beispiel Röntgenbilder oder Brustkrebs-Screenings. Klingt nach einem Skandal, den die Kollegen des Bayerischen Rundfunks zusammen mit dem US-Rechercheportal ProPublica aufgedeckt haben.
Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Also bislang habe ich immer gedacht, so etwas könnte gar nicht passieren. Ich frage mich bloß, wie kann denn sowas überhaupt durchsickern?
Ja, berechtigte Frage. Das war übrigens die Reaktion des 84-jährigen Martin Tude aus Ingolstadt, einer der mehr als 13.000 betroffenen Patienten in Deutschland, als er von den BR-Reportern seinen Datensatz im Internet gezeigt bekam. Also reden wir drüber. Arne Meyer-Fünfinger ist einer der BR-Rechercheure und jetzt mit mir verbunden. Hallo Arne.
Ja, hallo, grüß dich.
Also, sensible Patientendaten, klar, zuordbar im Netz, millionenfach. Wie konnte das passieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also alle IT-Experten, mit denen wir gesprochen haben, und der Hinweis, der kam ja von einem IT-Experten konkret, und den haben wir dann quasi nachvollzogen und geprüft. Wie konnte das passieren? Also alle, die wir gefragt haben, die sagen eigentlich im Prinzip, da steckt wohl kein böser Wille dahinter, sondern es ist schlicht und einfach Schlamperei, dass man Systeme ins Netz gestellt hat, die da natürlich überhaupt nicht hingehören, aus welchen Gründen auch immer, die dann erreichbar gewesen sind. Teilweise auch, so hat das Ulrich Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, dann heute gesagt, weil sie auch mit veralteten Betriebssystemen ausgestattet worden sind, weil sie nicht mehr sicherheitsupgedatet worden sind. Also das ist, glaube ich, eine Mixtur von mehreren Dingen, die da zusammengekommen sind. Teilweise ist es auch, glaube ich, Unbedarftheit. Wir haben zum Beispiel in einem konkreten Fall gehört von einer Klinik, von der wir zunächst dachten, dass sie betroffen ist, weil eine Untersuchung, ein MRT dort gemacht worden ist, dass sie nicht betroffen ist selber, aber eine Arztpraxis, die eine CD eines Patienten bei sich eingelesen hat von einer Untersuchung, die eben in dieser Klinik gemacht worden ist. Diese Daten sind dann online gelandet und ja, so ist dann eben auch diese Klinik betroffen gewesen oder in Verruf gekommen. So kann man vielleicht ganz gut erkennen, wie da so die Abläufe auch gewesen sein können. Mhm.
Was mich ja gewundert hat, ich habe ja heute die Berichterstattung rund um dieses Thema von euch bei uns auch im Programm im Deutschlandfunk genau verfolgt, dass offenbar vor allem der Raum Ingolstadt und einmal Kempten in Nordrhein-Westfalen betroffen sind. Das sind so die Epizentren dieses Skandals in Anführungsstrichen. Wieso? Da wurde besonders doll geschlampt einfach oder wie ist das zu erklären?
Ja, so sieht das aus. Also wir haben teilweise auch Querverweise gefunden in Richtung Hessen. Wir haben auch teilweise Querverweise gefunden in Richtung Norddeutschland. Die haben sich dann aber nicht bestätigt. Und offensichtlich scheint es so zu sein, dass diese Systeme in den Praxen oder von den Patienten in den Regionen, die du erwähnt hast, da besonders anfällig gewesen sind. Ironischerweise gibt es teilweise auch Daten von Veterinärpraxen, also dass auch Daten von Tieruntersuchungen online gegangen sind, was sie natürlich auch nicht dürfen. Also das scheint so ein, ja, Epizentrum ist ein ganz guter Begriff. Das scheint einer der Gründe dafür zu sein. Eine Praxis, eine radiologische, mit der wir gesprochen haben, die hat auch zerknirscht eingeräumt, dass sie da ihre Systeme teilweise online gestellt hat, was ihr auch gar nicht aufgefallen ist. Also daran kann man schon erkennen, ja, wie da auch in diesem Bereich dann das Problem gelagert gewesen ist. Wir sprechen ja weltweit, vor allen Dingen in den USA, von Millionen Datensätzen, die da wohl online gestanden haben oder teilweise immer noch online stehen.
Mhm. Du bist Teil des BR-Rechercheteams. Kannst du einmal kurz erklären, wie ihr dem Ganzen auf die Schliche gekommen seid? Ihr habt einen Tipp bekommen, habe ich richtig verstanden, ne?
Richtig, genau. Wir haben einen Hinweis bekommen von einem IT-Experten, der in diesem Gesundheitsbereich eine große Expertise hat. Der hat uns darauf hingewiesen und hat uns gesagt, in welchem Bereich das Problem besteht und wie man ihm auf die Schliche sozusagen kommen kann. Und dann, ich bin jetzt nicht der Mega-IT-Experte, aber es war für mich ziemlich erschreckend, wie einfach das dann doch war, dass man über eine im Netz erreichbare Suchmaschine wiederum Zugriff erlangen kann auf Server und dann mithilfe einer speziellen Datensoftware oder Datenansichtssoftware, die man sich runterladen musste, kostenlos dann wiederum diese Dateien, diese speziellen, dann anschauen konnte. Das geht alles in relativ kurzer Zeit und wer technisch ein bisschen bewandert ist, der kann das auch nachmachen oder nachempfinden. Das wollen wir natürlich nicht, dass das dann nachgemacht wird. Deswegen belasse ich es mal so kryptisch.
Okay, ist auch in Ordnung. Jetzt sind es 13.000 oder mehr als 13.000 Datensätze von Patienten in Deutschland. Aber das Problem ist ja ein globales Problem und riesengroß, millionenfach. Sind diese frei abrufbar gewesen, diese Datensätze? Was bedeutet das denn konkret für die Patienten?
Naja, konkret bedeutet das für die Patienten, wir haben es ja eben in diesem O-Ton gerade gehört von Herrn Tude, dass Daten online gewesen sind. Das sind natürlich Daten, die will kein Mensch von sich online haben, beziehungsweise nicht in unbefugte Hände geraten lassen, weil die natürlich interessant sind, zum Beispiel für Banken, für Versicherungen. Man stelle sich mal vor.
Das wäre das Worst-Case-Szenario sozusagen, eine Versicherung.
Genau, genau. Ja. Eine Versicherung, mit der man irgendwie einen Lebensversicherungsvertrag oder sowas abschließen will, sieht dann, man hat ein Brust-Screening zum Beispiel gemacht und einen Verdacht auf einen Brustkrebs, leider Gottes, und die sieht das dann. Das wäre natürlich der Worst-Case. Wir wissen allerdings nicht, auch das ist noch ganz wichtig zu erwähnen, wir können im Moment noch nicht sagen, und das hat auch das Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik heute in der Mitteilung veröffentlicht, wir können nicht sagen, ob diese Daten missbräuchlich irgendwie runtergezogen worden sind. Das wissen wir nicht. Wir hoffen, dass es nicht so ist, aber alleine der Fakt, dass sie öffentlich zugänglich gewesen sind oder es teilweise immer noch sind, ist, glaube ich, bedenklich genug.
Also ihr recherchiert weiter, höre ich daraus.
Wir recherchieren in jedem Fall weiter. Vor allen Dingen, das ist auch noch wichtig zu erwähnen, und das war für uns auch im Rahmen dieser Recherche nahezu unglaublich, dass das Thema in Fachkreisen bekannt gewesen ist. Es hat einen Aufsatz gegeben eines US-Radiologen, der hat auf dieses Thema schon vor 2 Jahren hingewiesen, allerdings, wie gesagt, in Fachkreisen und auch teilweise die Wirtschaft darauf hingewiesen, aber es hat irgendwie keiner so wirklich ernst genommen, weil man gedacht hat, naja, so schlimm wird es schon nicht sein, und dann ist das mehr oder weniger versandet. Und das gehört zu der Geschichte auch dazu, dass dieses Problem, es ist bei Leuten, die sich damit auskennen, nicht wirklich neu, aber es ist eben noch keiner darauf gekommen, diese Lücken zu schließen.
Also eine Riesenschlamperei. Wer ist denn dafür letztendlich verantwortlich zu machen?
Na, wenn wir uns zum Beispiel das deutsche und europäische Datenschutzrecht ansehen, dann sind das in erster Linie zum Beispiel die Betreiber oder diejenigen, die solche Systeme anwenden und betreiben, also hier in Deutschland. Zum Beispiel Arztpraxen, Kliniken, teilweise auch dann Apotheken, die müssen dafür sorgen, dass ihre Systeme, die sie anwenden, sicher sind. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sich am Nachmittag hier in Berlin geäußert hat zu der Recherche, der hat gesagt, da gelten schon jetzt die höchsten Sicherheitsstandards, die datenschutzrechtlich höchsten Sicherheitsstandards, die müssen einfach eingehalten werden. Und er hat den Eindruck, dass so mancher das Thema noch auf die leichte Schulter nimmt. Und da kommen wir dann zu dieser berühmten politischen Formulierung, wir haben kein Gesetzesdefizit, sondern wir haben ein Umsetzungsdefizit. Also, dass nicht jeder ganz offensichtlich sich an die Ernsthaftigkeit oder an die Regeln, wie sie jetzt schon bestehen und so streng, wie sie eben jetzt auch schon sind, gehalten hat.
Mhm. Welche Konsequenzen erwachsen denn jetzt aus dieser ganzen Geschichte?
Na, wir haben jetzt ja so eine Gemengelage, dass dieser Skandal noch sehr neu und sehr frisch ist. Wir haben natürlich den Appell, den der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nochmal formuliert hat, der gesagt hat, Leute, ihr müsst nochmal ganz genau gucken, ob das, was ihr in euren jeweiligen Einrichtungen praktiziert, ob das ausreicht, weil es eben die gesetzlichen Vorschriften gibt. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hat sich geäußert und gesagt, der Datenschutz in Deutschland, vor allen Dingen die Landesdatenschutzbehörden in Deutschland, sind hoffnungslos, was das Personal angeht, unterbesetzt. Und mein Eindruck ist, das ist ja nun nicht der erste Datenskandal. Es gibt ja nun schon sehr viele Datenskandale in der Vergangenheit, dass wir immer noch nicht, was die personelle zum Beispiel Ausstattung von diesen Behörden angeht, angekommen sind in der Neuzeit, weil natürlich immer mehr Systeme, und das gilt auch für den Gesundheitsbereich, setzen natürlich auf die Digitalisierung, setzen auf die Automatisierung, setzen auf die Speicherung von großen Daten, was ja an sich zum Beispiel für Patienten ja auch gut ist, wenn es so eine Datenbasis gibt, auf deren Basis man eine Behandlung machen kann. Aber auf der anderen Seite muss das eben auch dieser technische Fortschritt Schritt halten mit den Sicherheitsanforderungen, die da bestehen. Und ich glaube, in diese Richtung wird sich dann noch einiges ändern. Und diese Diskussion fängt jetzt, glaube ich, wieder neu an.
Spannendes und beunruhigendes Thema. Vielen Dank, Arne, dass ihr das auf die Tagesordnung gebracht habt.
Sehr gerne.
So, wir sind am Ende. Fehlt nur noch die E-Mail-Adresse dertag@deutschlandfunk.de. Dahin können Sie schreiben, wenn Sie was haben für uns. Also allgemeine Fragen, Anregungen, Kritik, Lob etc. Mein Name ist Philipp May. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.